Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute mit dabei der Tobi W. Grüße dich.
Hallo.
Da müssen wir gar nicht überlegen, wen wir als nächstes oder als erstes begrüßen oder ob ich euch alle gleichzeitig begrüße, denn außer uns zweien ist heute hier niemand im E-Pod-Äther. Wir sind ganz alleine. Wie fühlst du dich, Tobi?
Einsam.
Oh, ja, ist schon komisch, ne? Man ist alleiner als normalerweise.
Das stimmt.
Ja.
Normalerweise haben wir dann auch noch den Tobi B., der so ein paar lustige Sprüche immer macht zur Begrüßung. Aber jetzt müssen wir halt mal ohne ihn auskommen.
Genau, erzählen wir heute einfach mal gar nichts. Ich glaube, wir sind sowieso auch auf einer ganz anderen Ebene nochmal einsam. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich draußen lauter Leute unter blauem Himmel bei Sonnenschein und 23 Grad in T-Shirts draußen rumrennen und die Sonne genießen. Und in meinem Haus zumindest ist niemand außer mir. Alle anderen sind draußen. Ist das bei dir auch so? Gerade war Lukas die Katze noch da, aber ja, der hat es jetzt auch satt, glaube ich, drin zu sein, oder?
Nee, Lukas die Katze liegt hier auf dem Teppich noch.
Ah ja.
Zu warm wartet draußen. Wohl drauf, dass ich aufspringe und mich um ihn kümmere, aber
kann er
leider noch ein bisschen warten, ja. Ansonsten auch niemand hier, ist alles ruhig. Ich sehe aber niemanden, wenn ich aus dem Fenster gucke, außer meinen Garten. Und ich weiß nicht, viel Arbeit, die zu tun ist, ja.
Ja, ja, schnell wieder umdrehen.
Ja, besser ist es.
Immer nach vorne schauen, weißt du, wie es ist. Naja, genau. Dann lass uns doch gleich in die Themen stürzen. Als allererstes gab es noch eine Kleinigkeit richtig zu stellen aus der vergangenen Episode, ne?
Ja, richtig. Und zwar hatten wir da ja im Zusammenhang mit den Problemen, die es bei Venturi und bei HWA in den letzten Rennen gegeben hat, da Spekulationen drüber angestellt, dass die Antriebswelle möglicherweise da vom Motorhersteller oder vom Antriebshersteller ZF kommen könnte, hat uns ZF mittlerweile bestätigt, dass dem nicht der Fall ist. Also sie haben zwar den Antrieb entwickelt, allerdings nichts mit den in den Rennwagen verwendeten Antriebswellen oder Seitenwellen, besser gesagt, zu tun. Geben wir hier so dann einfach weiter.
Tja, der Vollständigkeit halber. Journalistische Gründlichkeit. Ja, das war schon dazu. Total unspannend, aber notwendig und richtig so, glaube ich. Dann können wir eigentlich gleich weitergehen und uns ans Eingemachte machen. Jetzt gab es gerade die Tage, wann war es? Am 20. Ja, gestern, von dir nämlich, einen Artikel auf der Website zum Thema Sao Paulo E-Prix 2020. Also man versucht ja schon seit einer Weile Sao Paulo in den südamerikanischen Teil des Formel-E-Zirkus einzubinden, denn da gibt es ja eine ganze Menge Rennsportgeschichte, große Namen, ehemalige Rennfahrer und auch zwei ja aktueller Formel-E-Fahrer. Und daran wollten wir noch einen kurzen Ausblick auf den aktuellen Stand des Rennkalenders für die kommende Saison anhängen und das vor allem deshalb, weil wir die letzten Male eigentlich immer damit beschäftigt waren, auf das nächste Rennen zu schauen und das Rennen nachzubesprechen und wieder aufs nächste Rennen zu schauen und wieder nachzubesprechen. Und jetzt ist doch eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen heute. Natürlich gucken wir auch auf Paris, aber jetzt erstmal Richtung Rennkalender.
Genau, Sao Paulo ist ein großes Thema. Sao Paulo war letztes Jahr schon im Rennkalender. Das Rennen wurde dann aber 4 Monate vor Rennbeginn oder vor dem eigentlichen Termin abgesagt. Hintergrund war der, dass das Rennen in einem Park stattfinden sollte, der privatisiert werden sollte. Jetzt zog sich das mit der Privatisierung aber immer mehr hin. Und als man dann gesehen hat, dass das nicht mehr rechtzeitig vor dem Rennen klappt, hat man das Rennen dann absagen müssen. Stattdessen ist die Formel E dann nach Punta del Este gegangen und hat da auf der Strecke in Uruguay mal wieder ein Rennen ausgetragen. Sao Paulo ist allerdings dann anschließend immer wieder Thema gewesen, ist dann für diese Saison jetzt nicht im Rennkalender gewesen. Es hieß allerdings immer, dass da mit Hochdruck dran gearbeitet wird. Ich hatte in Marrakesch ein Gespräch mit Lucas Di Grassi. Jetzt habe ich fast die Katze gesagt. Nein, mit dem brasilianischen Audi-Fahrer Lucas Di Grassi, der mir da gesagt hat, dass er selber an einer Strecke gearbeitet hat oder eine Strecke entworfen hat und das auch mit den zuständigen Stellen in Brasilien und in São Paulo im Speziellen schon abgeklärt hat und da auch schon grünes Licht hatte. Kurz noch zu São Paulo. São Paulo, größte Stadt, nicht nur von Brasilien, auch nicht von Südamerika, sondern der gesamten südlichen Hemisphäre. Ja, über 20 Millionen Menschen leben da im, ich sag mal, im großen Stadtgebiet, hat eine lange Rennsportgeschichte und Tradition. Der große Preis von Brasilien wird da seit vielen Jahren ausgetragen, in einer Strecke, die anfangs noch außerhalb der Stadt lag, aber die Stadt ist immer im Endeffekt bis um die Strecke drumherum gewachsen. Mhm. Außerdem kommen viele brasilianische Rennfahrerlegenden, sage ich mal, aus dem schönen São Paulo. Da haben wir zum Beispiel Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, große Namen aus der Formel 1, die aus São Paulo kommen. Und außerdem haben wir mit Lucas Di Grassi und Felipe Massa auch zwei aktuelle Formel-E-Piloten. Dazu kommt, dass für die Hersteller Südamerika, insbesondere Brasilien, ein wichtiger Markt ist und sie da auch unbedingt ein weiteres Rennen haben wollten. Wir haben ja in Südamerika im Moment oder in dieser Saison einzig Santiago als Rennen in Chile. Buenos Aires und Punta del Este sind früher mal Teil des Rennkalenders gewesen, aber ein Rennen in Südamerika ist für die Hersteller einfach zu wenig und deshalb arbeitet man daran, ein zweites Rennen in Südamerika auf jeden Fall hinzubekommen und da sieht's sehr, sehr gut aus für São Paulo. Das da ist noch nichts unterschrieben, allerdings es ist sehr wahrscheinlich, dass São Paulo im Frühjahr dann Teil des oder im Frühjahr 2020 stattfindet als Teil des Südamerika-Abschnitts des Rennkalenders. In Santiago soll ein drittes Rennen stattfinden, das ist gesetzt, und Mexico City ist nicht mehr ganz Südamerika, aber Mittelamerika, soll auch wieder im Februar 2020 stattfinden. Das heißt, da hätte man den Spot Ende Januar, Anfang Februar 2020 für São Paulo frei. Wir hatten ja auch auf der Internetseite in der Zwischenzeit einige Bekanntgaben bezüglich des Rennkalenders für die nächste Saison. Mhm. London steht da fest als Saisonfinale, auch ein Doppelheader. Seoul ist als Neuzugang ebenfalls fix. Dann hatten wir Berichte darüber, dass der Saisonauftakt in Diriyah ebenfalls ein Doppelheader wird und eventuell sogar ein Nachtrennen. Ich glaube, darüber haben wir sogar im E-Pod schon gesprochen. Mhm. Das sind ja schon einige Veränderungen, die am Rennkalender feststehen, die bekannt sind. Monaco wird wieder aussetzen. Die haben ja den historischen Grand Prix, der alle zwei Jahre ausgetragen wird. Und deshalb kann die Formel E da nur alle zwei Jahre fahren. Hongkong hat man, glaube ich, auch schon mal, ist wohl raus für kommende Saison, da die Strecke zum einen zu kurz ist und außerdem Bauarbeiten im Bereich des Rennkurses stattfinden. Da der chinesische Markt auch für die Hersteller ein ganz wichtiger ist, ist da allerdings ein Rennen in Shanghai im Gespräch, das kommen könnte. Und Bern steht uns ja auch noch bevor. Im Juni diesen Jahres soll aber erstmal nur eine einmalige Angelegenheit werden. Im Jahr 2020 soll es dann wieder zurück nach Zürich gehen, allerdings auf eine andere Strecke, da man Zürich nur für dieses Jahr hat ausfallen lassen, weil da sonst zu viele Großveranstaltungen im Frühjahr, Sommer wären. Mhm. Ja, wenn wir das jetzt mal grob zusammenfassen, dann hätten wir Diriyah als Saisonauftakt, Doppelheader im Dezember. Der Termin, da kann man drüber mutmaßen. Der 1. Dezember ist Formel 1 in Abu Dhabi, das Saisonfinale. Dem wird man wahrscheinlich aus dem Weg gehen wollen. Dann hat man am 8. Dezember die große FIA-Gala in Paris, wo der Formel-1-Weltmeister unter anderem dann seine Trophäe überreicht bekommt. Also wäre auch kein so optimaler Termin. Eine Woche später fährt die WEC, also die Langstrecken-Weltmeisterschaft in Bahrain, nicht weit weg von Diriyah. und deshalb wahrscheinlich auch als Termin schlecht. Deshalb könnte es wohl auf ein Rennen am 4. Advent hinauslaufen. Das Wochenende 21. und 22.12. steht da als Saisonauftakt im Raum. Ja, kurz vor Weihnachten hat seine Vorteile, hat aber auch seine Nachteile, gerade was die beiden großen deutschen Premium-Hersteller Mercedes und Porsche angeht, die dann debütieren werden, ob die ihre VIP-Gäste zum großen Formel E Einstieg dann tatsächlich am 4. Advent auf die arabische Halbinsel fliegen lassen wollen, weiß ich nicht. Das ist im Moment noch großes Thema hinter den Kulissen. Eventuell wird es doch nicht der Termin, aber es sieht im Moment am wahrscheinlichsten aus. Dann hätten wir dann im Januar wieder Marrakesch. Das scheint festzustehen. Scheint auch das einzige Rennen vorerst auf dem afrikanischen Kontinent zu bleiben. Da gibt's keine Bestrebungen in die Richtung, das weiter auszubauen. Ende Januar, Anfang Februar, dann, wie schon gesagt, Sao Paulo. Kurz danach wäre dann Santiago dran und noch ebenfalls im Februar Mexico City. Dann käme der große, auch geografische Sprung nach Asien. Da hätten wir Seoul, möglicherweise Shanghai und Sanya im März, vielleicht auch noch Anfang April, und danach wieder den üblichen Europa-Saisonverlauf mit Beginn in Rom, dann anschließend Paris, Berlin, dann das Schweizer Rennen wahrscheinlich in Zürich und dann wieder über den großen Teich nach New York City, Ende Juni, Anfang Juli. Und dann das Saisonfinale mit einem Doubleheader in London. So der aktuelle Stand, was den Rennkalender angeht. Wie gesagt, die Termine sind noch nicht hundertprozentig fix, aber ich denke, da wird es so nicht mehr viele große Verschiebungen geben. Es gibt noch ein paar Fragezeichen hinter Shanghai und Sanya, auch Sao Paulo ist noch nicht hundertprozentig fix, aber es deutet einiges darauf hin, dass es in die Richtung gehen könnte.
Festgemacht wird das dann erst Mitte Juni, oder?
Genau, der Weltmotorsportrat der FIA, der tagt am 14. Juni in Paris und da soll das Ganze dann, ich weiß nicht, ob es dann endgültig beschlossen werden soll, aber auf jeden Fall schon mal festgelegt werden. Und ansonsten spätestens beim nächsten Termin des Gremiums, der übrigens in Köln sein wird, wird der Rennkalender dann hundertprozentig fix gemacht.
Gehst du da vorbei? Gibt es da Presse?
Das muss ich noch rausfinden. Falls ja, würde ich mir das auf jeden Fall antun wollen.
Sehr schön.
Wenn es schon mal um die Ecke ist.
Genau, muss man die Gelegenheit nutzen, die sich bieten. Ne?
Richtig.
Gehen wir mal weiter in unseren Notizen. Wir haben noch notiert, die Kollegen Niliani und Brendan Hartley haben für Porsche getestet. Wir wissen ja, dass zum Start der kommenden Saison Porsche in die Formel E einsteigen wird. Das hat man, wenn man das bisher noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, spätestens beim gerade vergangenen Rom-E-Prix gesehen. Denn da haben sie irgendwie den Kurs quasi gepflastert mit Start from Zero und Porsche und wir freuen uns auf euch. Plakaten und Bannern überall. Und Anfang März, ist jetzt irgendwie 5-6 Wochen, glaube ich, her, hat Niliani zum ersten Mal das Auto ausgefahren, einen schönen mattschwarzen Porsche Formel E Renner, der dann Probe gefahren worden ist, und zwar einige hundert Runden. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat das Ding schon zurückgelegt und man ist auch sehr angetan von dem Fahrzeug. Und jetzt ist für uns natürlich nicht zuletzt die Frage, Niliani ist ja fix als Porsche Pilot für den Saisoneinstieg oder für den Formel E Einstieg, aber wer könnte denn der zweite Fahrer werden? Das muss man sich natürlich fragen. Wir haben ja im Fahrzeug schon gesehen, den eben erwähnten Brendan Hartley, Ex-Formel-1-Fahrer, der ist Test- und Entwicklungsfahrer für Porsche und hat ziemlich Bock auf das Cockpit. Aber Tobi, wie sieht's aus? Was hat der Chancen?
Chancen hat er auf jeden Fall. Was natürlich auch so eine gewisse Sache ist, Brandon Hartley steht dem Vernehmen nach kurz davor, einen Vertrag abzuschließen mit Toyota, und zwar um Toyota-Werksfahrer in der WEC, also der Langstrecken-Weltmeisterschaft, zu werden. Das wäre natürlich die Frage, inwieweit da sich das miteinander kombinieren lässt. Ja, wenn er auf der einen Seite als Aushängeschild für Toyota fungiert, aber dann auch gleichzeitig Porsche-Werksfahrer in der Formel E ist.
Schwierig.
Weiß ich nicht, funktioniert bei anderen Fahrern ja auch. Mhm. Sebastian Buemi ist da das beste Beispiel, der ja auch Toyota-Werksfahrer in der WEC ist, aber gleichzeitig für Nissan Edams in der Formel E fährt. Grundsätzlich wäre das denkbar, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Chancen hat ja da auch jemand ganz anderes, der da von seinem Manager ins Spiel gebracht worden ist, nämlich der Rennsieger von Rom, Mitch Evans. Aktuell bei Jaguar unter Vertrag, da auch jetzt nach dem Ausstieg von Nelson Piquet beim Team klare Nummer 1. Aber, wie ich schon sagte, Mark Webber, der ehemalige Red Bull Formel 1 Pilot und Porsche WEC Fahrer in der LMP1, der auch 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat und Langstrecken-Weltmeister mit Porsche geworden ist, der ist nämlich Evans Manager. Und gleichzeitig ist er Porsche Markenbotschafter und da liegt es doch auf der Hand, dass da möglicherweise die Kontakte genutzt werden, um einen Formel E erfahrenen Piloten ins Porsche Cockpit zu bekommen. Das muss man ja auch mal sagen. Neil Jani hat genau 2 Rennen absolviert für Dragon in Hongkong 2017. War da sowas von chancenlos, was allerdings nicht an ihm, sondern hauptsächlich am Fahrzeug gelegen hat. Sagt, er war so chancenlos, dass er nach dem Doubleheader in Hongkong direkt schon wieder die Brocken hingeworfen hat und sich das nicht weiter antun wollte. Ist zwar schon mal Formel E gefahren, aber ich sag mal mit sehr überschaubarer Erfahrung. Mitch Evans hat jetzt dann 3 volle Saisons oder hätte dann Saisonauftakt zu Saison 6, 3 volle Saisons mit Jaguar hinter sich, hat schon eine Pole Position erzielt, hat schon ein Rennen gewonnen, jetzt am Wochenende in Rom. Und der wäre da auf jeden Fall wäre auf jeden Fall eine Option, sage ich mal. Dann ist natürlich die Frage, was Jaguar machen würde. Ich denke mal, nachdem die jetzt tatsächlich Nelson Piquet vor die Tür gesetzt haben, werden sie wohl alles tun, um Mitch Evans da auch längerfristig binden zu können an das Team. Aber das ist, denke ich mal, im Moment vollkommen offen.
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, nachdem jetzt Evans mit Jaguar da die Aufbaujahre hinter sich gebracht hat und jetzt erste Früchte seiner Arbeit trägt, ja, seiner eigenen und Arbeit des Teams. Ist die Frage, ob jetzt aus Porsche-Sicht der Moment günstig ist, ihn da rauszuholen. Ne? Wird wahrscheinlich dann eine Frage von Gehalt auch irgendwie sein, was ein bisschen locken könnte. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, bleibt abzuwarten. Muss man da mal sehen.
Aber ich glaube, bei einem wie Mitch Evans ist die sportliche Perspektive höchstwahrscheinlich vielleicht sogar wichtiger als das Gehalt. Ich glaube jetzt nicht, dass er da derjenige ist, der sich da bereit ist, für viel, viel Geld ein schlechtes Auto anzutun, wie das andere Fahrer schon gemacht haben in der Vergangenheit. Aber man weiß es nicht und wie gesagt, es ist ergebnisoffen. Müssen wir abwarten, aber ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen nach und nach Klarheit erhalten.
Was absolut klar ist hingegen, Günther wird wieder fahren anstelle von Nasser. Und zwar beim kommenden EPRI in Paris am nächsten Wochenende, weil der Herr Nasser sich stattdessen fürs nächste, wie heißt das, IMSA-Rennen vorbereiten möchte. Da ist er, glaube ich, gerade der Tabellenführende und möchte das weiter ausbauen. Jetzt sind ja beide dieser Fahrer bisher punktlos geblieben bei Durgan und aufhorchen ließ Max Günther jedenfalls beim Rom-IPRI, finde ich. Also da hat er ganz gut auf sich aufmerksam gemacht, wo er es in die Super Bowl geschafft hat und vielversprechenden Startplatz rausfahren könnte. Ich korrigiere mich, 5. Startplatz in Rom?
Ja, richtig, 5.
Sehr gut. Und da hat er dann aber letzten Endes das Rennen durch einen eigenen Fehler weggeworfen. Aber ich behaupte mal, er hat eine ganz gute Grundlage sich schaffen können, um jetzt in Paris mit ordentlich Schwung dahin zu gehen. Er hat gesehen, okay, hier klappen Dinge, das kann funktionieren, wenn ein paar Sachen günstig laufen. Da ist natürlich dann die Hauptaufgabe, wenn man sich schon einen guten Startplatz erarbeitet hat, auch im Rennen die Nerven zu bewahren und das sauber durchzufahren. Aber das steht halt erstmal auf dem anderen Blatt. Ja, schön immer eins nach dem anderen. Ich finde es schön, dass er wieder da ist oder dass er noch ein weiteres Rennen da ist und unter Umständen eben zeigen kann, was an der Stelle in ihm steckt und was er rausholen kann aus dem Auto und dem Team. Aber ich finde es ganz interessant, mal zu diskutieren, wie gut oder schlecht ist das jetzt für Dragon. Ja, die sind jetzt ohnehin nicht das stabilste Team. Da ist viel hin und her und rauf und runter. Und selbst das rauf und runter ist eher im unteren Bereich so generell anzusiedeln. Und weiß ich nicht, ob das eine total kluge Idee ist, jetzt da Rennen für Rennen mal den einen Fahrer, mal den anderen Fahrer und wieder den einen Fahrer und dann doch wieder den anderen Fahrer herzunehmen. Ob das dem Team gut tut als Team, so prinzipiell. Ob man dann da vernünftig arbeiten und sich weiterentwickeln kann, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Wie siehst du das?
Genau das ist das Problem. Muss kurz dazu ausholen, Philippe Nasr, sehr erfahrener, richtig guter Fahrer. Hat in der Formel 1 bei Sauber eine doch relativ gute Figur abgegeben, ist da allerdings ich sag mal, den Finanzen zum Opfer gefallen, weil sein Teamkollege Markus Eriksson bei Sauber mehr Budget mitgebracht hatte, der durfte dann bleiben, Nasr musste gehen, ist dann in die Sportcar-Szene nach Nordamerika gewechselt, hat da im letzten Jahr den Meistertitel geholt, ist jetzt dieses Jahr auch wieder in Führung und ist ein richtig guter Pilot, hätte in Marrakesch den Rookie-Test bestreiten sollen für Dragon, ist da nicht zum Zug gekommen, weil es vertragliche Schwierigkeiten gab, und dann vollkommen überraschend für das Rennen in Mexico City als Fahrer bestätigt worden. Er hat zu dem Zeitpunkt meines Wissens nach nicht einen einzigen Meter in einem Formel-E-Auto absolviert, also zumindest im Formel-E-Auto der zweiten Generation. Ist im Endeffekt da total ins kalte Wasser geworfen worden. Den Sinn habe ich damals schon nicht verstanden, der dahinter gestanden hat. Möglicherweise hat Dragon in der Person von Jay Penske ja jetzt im Qualifying in Rom gesehen, dass es mit Günther doch deutlich erfolgsversprechender ist. Muss dazu sagen, Max Günther hat einen Großteil der Entwicklungsarbeit des aktuellen Dragon-Autos geleistet, gemeinsam mit José María López, dem ersten Fahrer bei Dragon. Von daher ist er in meinen Augen doch schon der richtige Mann dafür. Warum auch immer Dragon entschieden hat, ihm nur ein Teil der Saison im Auto zu ermöglichen, entzieht sich meiner Kenntnis, kann ich nur drüber spekulieren, aber ich glaube, jetzt spätestens nach Rom ist man da ist ein bisschen an dem auf den Trichter gekommen, dass das vielleicht nicht so die beste Idee war, dass sie das so handhaben. Weil eigentlich hätte Nasr tatsächlich auch in Paris fahren sollen. Dass er sich jetzt angeblich angeblich in Anführungszeichen auf das nächste Rennen vorbereiten muss. Das finde ich ein bisschen abstrus, ein bisschen vorgeschoben, den Grund. Mhm. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das war ja von Anfang an klar, dass er dann in der in dem am 1. Mai Wochenende in Mid-Ohio fahren muss. Sie sagt, und dann, ja, wie gesagt, das ergibt für mich wenig Sinn.
Mhm. Klingt verdächtig.
Deshalb, ich bin froh, dass Günther wieder fahren darf. Ist ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Er war ja auch in Sun ja schon gut im Rennen unterwegs, als er dann diesen Defekt erlitten hat und dann das Rennen aufgeben musste. Mhm. Deshalb, ich habe die Hoffnung, dass er an die Performance, die er in Rom gezeigt hat, anknüpfen kann und dann vielleicht auch mal im Rennen ein entsprechendes Ergebnis nach Hause bringt. Es ist ihm auf jeden Fall zu wünschen und ich denke, Dragon täte gut daran, ihn auch die restlichen Rennen fahren zu lassen. Ob sie das machen werden, keine Ahnung, aber ich hoffe es für ihn. Und auch für Dragon, wenn ich ganz ehrlich bin, denn auch in meinen Augen ist Günther der deutlich erfolgsversprechendere Fahrer. Denn wir müssen ja auch mal sagen, Dragon steht im Moment nicht ganz so gut da.
Ja, Euphemismus heißt das, ja, glaube ich, ne?
So ungefähr, ja. Die haben 2 Punkte gesammelt, die gehen auf das Konto von Lopez in Sanya und sind damit 11. und letzter in der Teamwertung. Mhm.
Gut geht anders.
Gut geht anders, obwohl, wie gesagt, man jetzt in Rom definitiv sehen konnte, dass die Performance zumindest auf einer Runde da ist.
Mhm. Ja, was ja schon mal ein guter erster Schritt ist. Wenn man sich erstmal relativ weit vorne positioniert hat, dann kann man, wie Patrick Simon immer sagt, den Koffer ordentlich breit machen und sich vielleicht eine Weile auf einer Position halten, für die das Auto eigentlich gar nicht genug ist im Rennen, gut genug ist im Rennen. Dann hat man aber trotzdem Chancen auf irgendwie den einen oder anderen, zumindest Achtungserfolg, auf den man dann aufbauen kann. Denn man weiß, dass halt das Thema Motivation und was man durch Erfolge eben in Menschen freisetzen kann, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Es ist natürlich viel Material und Technologie und Verlässlichkeit, aber der Faktor Mensch darf man nicht unterschätzen, was die Psyche ausmacht. Wenn ich jetzt, wie motiviert oder demotiviert ich in so ein Rennen gehe, das kann dann eben schon mal das Zünglein an der Waage sein. Aber gut, das ist wahrscheinlich ein Thema für einen anderen Podcast, in dem es um Psychologie geht. Mit Leuten, die Ahnung von sowas haben. Also ohne mich.
Ja. Aber wie gesagt, Stoffel van Dorn am Wochenende in Rom hat's vorgemacht. Der ist auch dann nach vielen durchwachsenen Leistungen im Rennen mit seinem HWA dann Dritter geworden und da ist der Knoten geplatzt und was Ähnliches wünsche ich mir für Max Günther oder für Dragon.
Wir drücken die Daumen. Das sehen wir ja am kommenden Wochenende in Paris. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung, sich genau damit zu beschäftigen, nämlich dem E-Prix von Paris. Lass mich kurz schauen, es sind noch 5 Tage und 21 Stunden und 43 Minuten bis zum Rennen. Wir erwarten wohl ordentliches Wetter, schätze ich mal. Ne? Schöner Frühlingstag in Paris. Und zum 4. Mal findet dort jetzt der E-Prix statt. Die letzten Sieger sind gewesen 2018 Joachim Vern, 2017 Sebastian Buemi, 2016 Lucas Di Grassi. Und ich glaube, es ist eine der kürzesten, wenn nicht die kürzeste Strecke, 1,920 Kilometer, Tobi. Kürzeste oder eine der kürzesten?
Eine der kürzesten.
Ah, okay. Ich weiß das immer nicht auswendig mit den Zahlen.
Monaco ist kürzer und Hongkong auch.
Ah ja, sehr schön. Überholmöglichkeiten, Turn 1, Turn 8. Weiß man schon, wo höchstwahrscheinlich sich die Aktivierungszone für den Attack Mode befindet?
Ist wahrscheinlich noch nicht. Nein, habe ich gerade eben noch geguckt. Ist noch nicht öffentlich bekannt gegeben worden.
Willst du einen Tipp abgeben?
Nee. Ich kann's beim besten Willen nicht sagen.
Turn 3.
Nee. Das Wetter soll übrigens ganz okay werden. 0% Regenwahrscheinlichkeit und 16 Grad tagsüber.
Das ist jetzt nicht so warm.
nicht so warm wie jetzt, aber es kühlt was ab, aber ist definitiv trocken.
Ja, nicht so schlimm. Genau. Wir können ja mal einen Blick auf die Situation, den Status quo aktuell werfen, die Ausgangslage. Wenn wir hier mal den Gesamtstand Fahrer aufmachen, wir haben ja letzte Woche schon gelernt, D'Ambrosio vor Da Costa, vor Lotterer, vor Evans und das Ganze innerhalb von 4 Punkten. D'Ambrosio mit 65, Da Costa 64, Lotterer 62, Evans 61 Punkte und auch De Grassi, Freins, Bird, Wern, sogar noch Motara mit über 50 Punkten dahinter. Es bleibt also auch im nächsten Lauf der Formel-E-Saison immer noch hochspannend, würde ich behaupten. Und die Frage ist jetzt natürlich, Tobi Lein, was würdest du vermuten, wer Chancen hat aufs Treppchen in Paris? Das frage ich ja sonst immer Tobi B., weil er das immer so einflechtet in seine Vorschauartikel für die jeweiligen Rennen. Aber heute musst du halt herhalten.
Ja gut, dann mache ich das mal. Ja, was wir definitiv beobachten konnten, ist, dass die Fahrer aus Qualifying Gruppe 1, also die 5 Erstplatzierten in der Meisterschaft, es sehr, sehr schwierig haben. Ja. Sowohl im Qualifying als auch dann im Rennen, weil halt die Performance der Fahrzeuge relativ ähnlich ist. Ja, es gibt jetzt kein Auto, das im Endeffekt das Rennen komplett dominiert. Kein Fahrer, der von Platz 22 starten kann und dann trotzdem mit 20 Sekunden Vorsprung gewinnt. Es ist alles relativ eng. Und wie gesagt, die ersten 5 haben definitiv schon mal einen Nachteil. Danach wird der Nachteil kleiner, aber es ist zu beobachten, dass die Strecke prinzipiell immer besser wird. Mhm. Deshalb, wenn ich tippen müsste, würde ich doch die Fahrer, die in Gruppe Qualifying Gruppe 3 starten, als mögliche Favoriten nennen. Das wären Pascal Wehrlein, Oliver Rowland, Sebastian Buemi, Stoffel van Dorn, Alexander Sims und steht zwar noch Felipe Massa mit drin, aber den sehe ich jetzt nicht unbedingt als Podiumskandidaten, aber die anderen 4, die ich genannt, nee, die anderen 5, die ich genannt habe, denen könnte ich durchaus zutrauen, dass sie den Schritt aufs Podium schaffen. Und wir müssen ja auch sagen, wir haben bislang 7 verschiedene Rennen gesehen, wir hatten 7 verschiedene Sieger von 7 Teams. Aber die beiden Nissan, Oliver Rowland und Sebastian Buemi, obwohl sie beide schon mal auf der Pole gestanden haben, haben noch kein Rennen gewonnen. Mhm. Und die starten beide in Qualifying Gruppe 3 und deshalb, ich sehe einen Nissan-Fahrer am Ende oben auf dem Podium. Dann geht auch die Serie weiter.
Ja, genau, darum geht's nämlich. Die Serie muss weitergehen.
So sieht's aus.
Genau. Nein. Wir haben einen Lauf. Das kann sich jetzt nicht, das darf nicht anders werden. Genau. Nee, aber klingt erstmal schlüssig für mich, ne? Das ist schon gut hergeleitet, ja, also, sag ich mal, Herr Wirtz. Gut hergeleitet.
Vielen Dank.
Ja, keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass der ein oder andere Glück hat. Mit Regen ist wohl nicht zu rechnen. Das heißt, dieses Vabon-Spiel, das man ab und zu dann hat, je nachdem, in welchem Moment welcher Teil der Strecke schmutzig bzw. nass ist, wird womöglich wegfallen. Dann liegt natürlich viel Augenmerk und viel Effekt genau eben in den Qualifying-Gruppen und der Reihenfolge, wie die Leute auf die Rundenjagd oder auf die Jagd nach der schnellen Runde gehen. Da bin ich schon mal gespannt. Also, ja, ich würde fast mitgehen. Kann mir schon vorstellen, dass ja Van Dorn auf jeden Fall vorne mitmischt. Ich warte immer noch auf so ein BMW-Revival, ehrlich gesagt, ne? Dass die nochmal so richtig nochmal ein Ausrufezeichen setzen können, wie sie es Anfang der Saison und vor der Saison getan haben. Da ist mir schon fast ein bisschen zu ruhig geworden jetzt die letzten Rennen.
Ja, aber Felix Da Costa muss wieder in Gruppe 1 ran. Das wird schwierig, sich da vorne rein zu qualifizieren.
Ja, das schon, aber Sims ist auch in den...
Genau, Alexander Sims hatte viel Pech in den letzten Rennen.
Ja, viermal so Punkte.
Ja, nicht nur da hatte er viel Pech, er ist ja auch zum Beispiel in Mexiko ist er vom umherfliegenden Nelson Piquet getroffen worden, nachdem der mit der Berührung, nach der Berührung mit Wern abgehoben hat. Ja. Also der ist schon so ein absoluter Pechvogel bislang gewesen. Und
ja, aber jede Pechsträhne hat ein Ende, so wie auch dieses nach 7 Rennen mit 7 verschiedenen Siegern von 7 verschiedenen Teams, muss nicht zwangsläufig das jeweils achte folgen. Kann natürlich, sicherlich auch weiterhin spannend, aber muss ja nicht zwangsläufig. Ne? Aber genauso könnte halt ja auch Sims Pechsträhne enden. Und er könnte es tatsächlich vielleicht bis aufs Treppchen schaffen mit einer richtig guten Zeit und an einem guten Tag. Man weiß es nicht. Also ich warte jedenfalls schon die letzten zwei Rennen drauf, dass vom BMW wieder mehr kommt. Aber es ist momentan erstmal nicht abzusehen, fürchte ich.
Genau das, was die Formel E in dieser Saison auch ausmacht. Sie ist absolut ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ja, ist die Tatsache, dass Pascal Wehrlein der Elfte in der aktuellen Tabelle ist, mit einem Sieg und einer Pole Position einen Punkt vor Jerome D'Ambrosio liegen würde, ja, wenn dieser nicht punktet, und der führt gerade die Meisterschaft an, sagt an der Stelle, glaube ich, doch schon alles aus. Also es ist super eng und es kommt ja auf die kleinste Kleinigkeit an. Da kann, ich sag mal, tatsächlich, wenn man von hinten starten muss und es, wie D'Ambrosio zum Beispiel in Rom gemacht hat, noch auf Platz 8 ins Ziel kommt und 4 Punkte mitnimmt, das kann am Ende Meisterschaft entscheidend sein. So eng ist es diese Saison.
Ja, steht und fällt mit dem Qualifying-Prozedere. Wir haben ja gerade letzte Woche drüber gesprochen, wie man sich das vorstellen könnte, es anders zu machen, ob man es vielleicht anders machen müsste oder ob es besser sein sollte und was die Möglichkeiten sind. Da waren wir zwar uns ja einig, viel bessere Möglichkeiten sehen wir da erstmal nicht. Bleibt sowieso jetzt erstmal, wie es ist. Ich glaube auch nicht, dass sich das allzu bald ändern wird, denn selbst wenn Fahrer und Teams nicht immer zufrieden sind damit, dass sie zu unter widrigen Umständen, sage ich mal, starten müssen, ist das nicht gleich ein Grund, das zu ändern. Ne? Denn rein aus Publikumssicht und aus Marketing-Sicht und aus Zuschauersicht gibt der Erfolg dem Prozedere wahrscheinlich recht, würde ich sagen.
Definitiv. Wie gesagt, eine Idee, die mir nach dem letzten E-Pod noch gekommen ist, womit man es vielleicht ein bisschen besser machen könnte.
Ah, jetzt bin ich gespannt.
Ja, wäre, wenn man tatsächlich unmittelbar vor der Qualifying-Gruppe 1 alle 22 Autos nochmal rausschickt und jedes Auto 2 Runden drehen lässt.
Bisschen Gummi legen, Strecke sauber machen.
Genau, das, ja, die Fahrer können sich dann nochmal auf die Strecke und die Streckenbedingungen einschießen. Wie gesagt, 2 Runden deshalb, eine Outlap und anschließend eine Inlap, damit sie keine gezeitete Runde fahren, aber trotzdem genügend Autos auf der Strecke sind, dass die Strecke dann sauberer ist und dann aber auch keine große Pause, sondern
gleich los.
Sofort, nachdem das 22. Auto in der Box ist, sofort sagen, jetzt in 2 Minuten geht's weiter, Gruppe 1 bitte raus. Ja, die hätte keine wirklichen Nachteile, die 2 Runden, die dann fahren. Könnte ja auch im Shakedown-Tempo, also mit 110 kW sein,
ja,
sodass sie nicht viel Energie verbrauchen. Ja,
das
darf es eigentlich nicht liegen, nur dann wäre die Strecke sauberer und alle hätten vergleichbare Bedingungen im Gegensatz zu jetzt.
Also, dass dir das nicht letzte Woche eingefallen ist, das ist tatsächlich eine sehr geile Idee, finde ich.
Ja, manchmal muss ich über ein paar Sachen schlafen, damit mir gute Ideen kommen.
Ja, das finde ich tatsächlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Muss man in irgendeinem Artikel verwursten, den da Alejandro dann liest und das dann als seine Idee verkaufen kann. Hauptsache ist passiert, ne? Wie ist ja nicht so wichtig.
Du hast doch seine Frau im Handy auf Kurzweil, oder?
Ja, habe ich schon. Die will immer über alles reden, aber nicht über Formel E.
Na gut.
Wir quatschen nur so. Nee, so. Natürlich nicht. Ja, keine Ahnung. Lass uns vielleicht noch kurz auf den Zeitplan schauen, oder?
Ja.
Das muss natürlich sein, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer und Fans und Faninnen auch wissen, wann man was zu sehen bekommt. Der Plan ist folgender. 7.30 Uhr geht's los mit dem ersten freien Training.
Oh ja, ich freue mich.
Ja, hast richtig Bock. Ja, guck mal, es könnte ein asiatisches Rennen sein. Das wäre doch viel schlimmer. Man muss immer alles relativ sehen.
Ja, das Problem ist aber für mich ein ganz anderes. Ich bin ja in Paris und ich habe circa 30 Minuten, die ich von meinem Hotel aus, da es ein bisschen außerhalb liegt, mit der Metro fahren muss, bis ich an der Strecke bin. Und das heißt, ich muss tatsächlich um 6 Uhr im Hotel aufbrechen, um dann rechtzeitig vor Ort zu sein und da alles vorzubereiten, damit wir dann um 7.30 Uhr mit dem Live-Ticker zum freien Training starten können. Das wird schön.
Ja, das wird richtig schön. Ich werde nicht an dich denken, denn ich werde einfach noch schlafen.
Das war mir so klar.
Ja, zweites Freiheitstraining, 10 Uhr, da hat der Tobi den Ticker hinter sich, hat was gefrühstückt, erstes Artikelchen geschrieben, 10 Uhr geht's weiter mit dem zweiten freien Training, 11.45 Uhr wird's dann spannend für die meisten, das Qualifying beginnt und um 16 Uhr und 3 Minuten ist dann Rennstart, wie immer 45 Minuten und eine Runde, wie immer das Ganze zu sehen auf Eurosport. Und das Qualifying gibt's, wenn ich das richtig sehe, diesmal nicht auf Eurosport frei zu sehen, sondern nur Eurosport 2 und im Eurosport Player, richtig?
Richtig.
Eurosport 2 bedeutet auch nur für Abonnenten. Pay-TV. Ja. Pay-TV, genau. Auch im ZDF gibt's wieder einen Livestream, auch wieder ohne Qualifying. Die Trainings kriegt man wie immer auf YouTube oder Facebook. Ja, das ist eigentlich alles, was man wissen kann und was man wissen muss. So einfach ist das. Eigentlich ist es gar nicht so einfach, ne? Daran, dass wir da immer jedes Mal nochmal drüber reden müssen, sieht man schon, dass es nicht einfach genug ist. Ist nicht so, ja, nächsten Samstag geht's los, ganzen Tag auf RTL, das wäre natürlich einfacher. Aber warte mal ab, dauert bestimmt noch ein paar Jahre. Aber dann sind wir auch da angekommen, dass wir über TV-Zeiten und wer zeigt was und kann ich das Qualifying sehen oder nicht und warum eigentlich nicht, über den ganzen Quatsch müssen wir da nicht mehr reden. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, wollen wir hoffen, dass es dann tatsächlich auch mal so kommt. Wie gesagt, ZDF-Livestream wird diesmal kommentiert von Volker Grube.
Aha.
Habe ich gesehen.
Der hat das noch gar nicht gemacht,
also nicht, oder? Also nicht Gary Pauband. Und ja, Eurosport 1 kann nicht das Qualifying übertragen, weil sie die Snooker-Weltmeisterschaft im britischen Sheffield live übertragen ab 11 Uhr. Sieht man, wo die Prioritäten liegen, wenn irgendwas anderes live zu übertragen ist, dann wird das Formel-E-Qualifying halt hinten runterfallen. Aber ich werde es dennoch im Eurosport-Player verfolgen. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir dann auch wenn es auf Eurosport 2 übertragen wird, dann dürfte es auch einen Player deutschen Text geben oder deutschen Kommentar.
Ich denke schon. Wobei ich schon das eine oder andere Mal im Eurosport Player überrascht wurde, ob es jetzt Deutsch oder Englisch ist, das weiß man manchmal vorher nicht genau. Also nicht, dass es mir viel ausmacht, aber es ist schon immer ganz interessant und es ist vor allem nie nachvollziehbar, warum es mal so und mal anders okay. ist. Aber wie auch immer, lass dich überraschen, ne? Wirst du schon sehen.
Okay. Dann. Ach nein. Mir fällt ja ein, ich werde es gar nicht gucken im Livestream. Ich bin ja
Media-Fanfer.
Du liebe
Güte. Du kriegst ohnehin das englische Weltsignal und richtig. Ohne Ton. Obwohl, da ist schon Ton, aber man versteht halt nichts.
Doch, man versteht schon was. Also, ist zwar nicht laut, aber
ja,
also da wir ja in der Regel uns einen Platz direkt vorne an den Monitoren suchen, geht das schon.
Ich habe in Berlin immer nichts verstanden. Aber ist egal. Naja, gut. Tobilein. Da Tobi Bichin nicht da ist, ist es natürlich die Aufgabe vom Tobi W., uns den Fakt der Woche zu liefern. Ich gebe den Jingle und du legst los. Ab geht es.
Der Formel E Fakt der Woche.
Dank Lucas Di Grassis siebtem Platz in Rom hat Audi bzw. Vorgängerteam Abt als allererstes Team in der Formel E Geschichte die Schallmauer von 1000 Punkten erreicht.
1000
Nächster Punkte. Verfolger. Ui. Genau, nächster Verfolger ist übrigens Edams, anfangs Renault Edams, dann jetzt Nissan Edams, die haben nämlich insgesamt 968 Punkte und könnten die 1000 Punkte jetzt in Paris schon knacken.
Ja, nicht schlecht. Wenn deine Prognose zutrifft, dass Nissan weit vorne landet, dann könnte das tatsächlich passieren. Wissen die das? Stimmt. Ach, die haben doch bestimmt auch irgendwie so Statistikfanatiker, die sie mit solchen Sachen versorgen, ne? Wobei ich manchmal das Gefühl habe, so die Schreiberlinge und die TV-Kommentatoren und so weiter, die beschäftigen sich viel mehr mit solchen Dingen als die Teams selber, denn die Teams haben eigentlich meistens andere Themen, über die sie reden müssen, ne? Die müssen auch nicht Leute unterhalten mit interessanten Fakten und Zahlen und so weiter, sondern einfach sich nur um sich selbst kümmern.
Das stimmt.
Ja, aber interessant. 1000 Punkte, nicht schlecht.
Und das sind genau 1000 Punkte, nicht 1001, nicht 1002, sondern genau 1000.
Ach so, das ist ja nochmal, das ist ja schon fast kurios, nicht schlecht. Als hätten sie es drauf angelegt, ne?
Ja,
Lukas, genau. Siebter Platz heute, ne? Lukas, so, ja klar, mach ich, passt.
Und Daniel, du keine.
Genau. Daniel so, schon wieder nicht, naja. Ja, keine Ahnung. Der Daniel, der ist jetzt auch nicht gerade der mit dem meisten Glück im Fahrerfeld aktuell. Der könnte auch schon mal.
Das war er in Rom bestimmt nicht.
Nee. Aber ne, weiß ja, wie es ist. Neues Rennen, neues Glück. Das alte Sprichwort, das kennt man ja. Weiß man nicht, was am Ende dabei rumkommt. Der Daniel als Zehnter muss ja auch nicht in der ersten Qualifying-Gruppe starten. Ja, es kann immer mal so ein Lucky Punch letzten Endes irgendwie gelandet werden. Wir drücken die Daumen. So, Freundchen, wir sind angekommen am Ende der Sendung. Wie geht's dir? Fühlst du dich noch einsam oder war eigentlich gut, ne?
Es war sehr gut, fand ich.
Das finde ich auch. Wir brauchen den Tobi B. gar nicht. Ha, so, ich sehe ihn gerade.
Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Jetzt sitzt er in so einem Zug oder irgendwie einem Flixbus oder sowas und schreckt auf und denkt sich, was? Die brauchen mich nicht, um Gottes Willen. Aber es ist natürlich nur Spaß. Wir müssen ihn ja immer ein bisschen anpieksen, damit er auch unbedingt das nächste Mal wieder dabei sein will. Aber will er eigentlich sowieso. Ne, der ist ja wirklich nur dann nicht da, wenn es gar nicht anders geht.
So habe ich es verstanden, ja.
Ja, so muss es auch sein.
So war es auch heute.
Genau, so war es auch heute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich zu. Vorher würde ich gerne den Part übernehmen, den Tobi B. immer macht und darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr wollt, auf patreon.com/epod vorbeischauen könnt und für klitzekleines Geld euch Pre- und Post-Show sichern könnt, um immer mitzubekommen, was man normalerweise nur live hört oder das Formel-E-ABC oder ich gehe davon aus, dass Tobi W. aus Paris den einen oder anderen O-Ton wieder mitbringen wird, den wir hochladen werden bei Patreon. Den kann man sich dann schön anhören, so wie er uns ins Mikro gekippt worden ist. Wer Bock hat, geht auf patreon.com/epod. Wer keinen Bock hat, lässt es einfach bleiben. Tut auch nicht weh. Tobi W., ich sag dir Dankeschön und bis nächste Woche. Gute Reise nach Paris. Halt die Ohren steif, ticker ordentlich und wir sprechen uns nach dem E-Prix wieder. Wahrscheinlich am Dienstag nach dem Rennen. Man weiß nicht genau, aber das sehen wir ja dann.
Alles klar.
Au revoir. Dann bis zum nächsten Mal.
Nächste Woche. Ciao.